Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über die Abstimmungen vom Wochenende, dann über den Frauenstreich, oder wie er jetzt heisst, feministischen Streich, der diese Woche wird stattfinden, dann über den Berlusconi, der heute gestorben ist, und Donald Trump. Über die Abstimmung Klimaschutzgesetz übrigens haben wir letzte Woche schon geredet. Ich bin klar dafür, du apodiktisch dagegen. Müssen wir nicht mehr besprechen. Wie wird es rauskommen, Markus?
Ja, es gibt ein Jahr leider.
Jetzt ein Jahr leider?
Ja, es gibt ein Jahr.
Okay, also dann bin ich ja froh, dass du wieder einmal falsch bist.
Aber die, die das hören, sollen sofort noch abstimmen. Morgen kann man noch, am Dienstag kann man immer noch brieflich abstimmen.
Ja, man kann noch bis am Sonntag abstimmen, aber es ist ja ganz klar, die Vernünftigen wissen, um was es geht. Reden wir über das Covid-Gesetz. Bist du denn dort dafür oder dagegen?
Total dagegen.
Ehrlich?
Strikt dagegen. Ja. Nein, das ist eine Zumutung. Ich meine, sie haben offiziell jetzt die Pandemie für beendet erklärt und die Verlängerung von diesen notrechtlichen Möglichkeiten vom Bundesrat, die sind völlig überflüssig, die sind nicht nötig. Und ich finde, es ist auch interessant, ich meine, ich hätte lieber, der Bundesrat würde jetzt mal untersuchen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht, was ist das nächste Mal zu beachten und was nicht. Gewisse Massnahmen weiss man jetzt heute, die würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr machen und andere würden wir vielleicht immer noch machen. Aber einfach das Gesetz jetzt nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre verlängern, das finde ich völlig überflüssig.
Also, Markus Somm, der hat in diesem Raum schon x-mal gesagt, wenn etwas Ähnliches passiert ist. Zwängerei, innerhalb von wenigen Jahren wieder die Abstimmung zum gleichen Thema. Das ist jetzt die dritte Abstimmung innerhalb von kurzer Zeit. Und das findest du jetzt wieder gut?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also, so wie ich mich kann erinnern, ich habe noch nicht Alzheimer. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut finde. Ich habe nicht gesagt, dass ich gut finde, dass wir wieder darüber abstimmen müssen. Deshalb werden sie auch verlieren. Weil das ist klar, dass eben genau aus dem Grund, wenn du da immer wieder das gleiche Thema bringst, ist schon beim zweiten Mal zu viel gewesen, deshalb haben sie verloren.
Okay.
Das letzte Mal. Aber der Punkt ist natürlich, dass das Parlament und der Bundesrat überhaupt so eine Verlängerung beschlossen hat, ist ein Starkstück. Das hätte man nicht müssen machen.
Also man muss es machen, weil man nicht weiss, was passiert. Im Moment ist das natürlich weit weg und man hat es schon fast vergessen. Man will einfach einzelne Massnahmen bis 2024 verlängern, also nicht einfach bis irgendwie an einen Tobakkanne, sondern noch bis 2024 und man weiss es nicht und will dann einfach besser vorbereitet sein, falls etwas eintrifft, um es dann eben, Markus, besser machen, das nächste Mal als letztes Mal.
Wenn das so werden müsste, ist ja jetzt auf 20 Jahre raus verlängern, nicht auf 2 Jahre, das ist ja ein Witz.
Ich meine, das kann man ja nicht machen.
Aber alle Leute wissen, dass in den nächsten 2 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nochmal genau die gleiche Corona-Pandemie gibt, die ist so gering, dass es völlig überflüssig ist.
Es geht nicht um die gleiche.
Nein, aber es ist doch völlig ausgeschlossen. Es ist doch ausgeschlossen, dass in den nächsten 2 Jahren noch etwas passiert. Ja. Wir haben jetzt seit einem Jahr haben wir total Ruhe. Alle wissen, die Mutationen sind nicht mehr gefährlich. Wir wissen sehr viel mehr. Und das Zweite, was noch, ich betone es noch einmal, der Bundesrat und vor allem das Departement von Alain Berset. Das muss man mal untersuchen. Das wäre eigentlich meiner Meinung nach viel wichtiger als die ganze CS-Geschichte und CS-Puck. Es wäre viel wichtiger, mal herauszufinden, was haben wir richtig gemacht und was falsch. Wir wissen jetzt viel mehr. Wir hätten viel mehr Daten. Und da wäre die bessere Vorbereitung auf die nächste Pandemie, die sicher einmal kommt, aber nicht in den nächsten 2 Jahren.
Gut, ich bin absolut deiner Meinung, dass man das richtig aufschaffen soll. Und zwar möglichst von neutralen Seiten. Nicht, dass die eigenen Leute in ihre eigenen Leistung oder Nichtleistung bewertet werden. Aber das andere ist einfach, dass man relativ schnell handeln kann. Und was ist denn der Schaden, wenn das jetzt bis 2024 in Kraft ist und nichts passiert? Ist doch kein Schaden angerichtet.
Ich finde, einer Regierung sollte man nie solche Legitimationen geben und so weiter. Es ist unnötig. Man hat aus Notrecht Sachen zugelassen, die einzigartig sind in der schweizerischen Geschichte, die man eben genau deswegen auch anschauen muss, weil haben wir auch teilweise übertrieben. Und dass man so etwas tut, einfach einmal verlängern, ohne dass man überhaupt weiss, ob die Massnahmen, die man jetzt verlängert, wirklich etwas gebracht haben und wichtig sind, das finde ich absolut unseriös. Und es ist eine Zumutung, dass das Parlament dem zugestimmt hat.
Also man weiss natürlich sehr viel. Man weiss, dass die Impfung in den allermeisten Fällen geholfen hat. Ohne die Impfung wären viel, viel mehr, weltweit Millionen von mehr Leuten gestorben. Also man kann das nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, man weiss gar nicht. Also gut,
aber nein, da würde ich etwas sagen, aber das Impfzertifikat zum Beispiel, der riesen Aufwand, den wir betrieben haben, um herauszufinden, wer ist geimpft und wer nicht, wissen wir eigentlich heute, der Aufwand wäre nicht nötig gewesen, weil es ist nicht so gewesen, was man gemeint hat. Man hat gemeint oder gehofft, dass wenn man geimpft ist, dass man dann den Coronavirus nicht weitergeben kann. Und das ist offensichtlich falsch gewesen. Die Impfung hat etwas gebracht. Wenn du selber betroffen gewesen bist, dann hast du einen milderen Verlauf gehabt. Und das ist wichtig gewesen. Und da hast du sicher recht. Da haben gewisse Leute auch vor dem Tod gerettet. Das ist gut gewesen. Aber was eindeutig jetzt falsch gewesen ist, man hätte nicht ein Impfzertifikat einführen müssen, man hätte nicht den Impfzwang, den informellen Impfzwang aufbauen müssen. Und das sind Sachen, die man jetzt müsste genau anschauen müsste, bevor man einfach verlängern.
Also man tut ja nicht das Impfzertifikat verlängern, das gibt es nicht, das gibt es auch nicht im Inland. Würde nur dann wieder eingeführt, wenn es international eingeführt würde. Und dann müsste man es einfach haben, um zu reisen. Also ist alles rein hypothetisch. Es passiert nichts, wenn nichts passiert. Und darum finde ich das auf die Art, wie es die zwei von diesen Corona-Kritikern oder Corona-Lügnern, die jetzt zum Teil auch in die Politik gehen wollen, Nationalräte, Ständerät werden. Finde ich noch lustig, wenn man nicht jetzt schon auf das eingehen werde, alles antreten will. Also das finde ich sehr seltsam und darum hoffentlich natürlich, dass das auch angeschaut wird.
Es ist viel mehr seltsam, dass eine Regierung sich auf Vorrat Recht gibt, wo sie gar nicht weiss, ob man die braucht. Das ist eine Zumutung und das ist auch undemokratisch. Und noch einmal, als Staatsbürger, als Verantwortlicher, Staatsbürger kann man nicht einverstanden sein, dass die Regierung sich einfach Zeug anmaßt auf Vorrat, ohne dass sie es braucht, ohne dass man weiss, ob sie es braucht. Das geht nicht.
Also man braucht es dann nur, wenn etwas Schlimmes ist. Und du hast ja gesagt, man hat wahrscheinlich Fehler gemacht. Man hat vielleicht zum Teil schnell, zum Teil zu langsam, zum Teil überhastet reagiert. Mit dem Gesetz ist man dann sicher besser vorbereitet, wenn der unwahrscheinliche Fall in den ersten zwei Jahren eintritt. Also, OECD Mindeststeuern. 15% ist eine internationale Vereinbarung. Die Schweiz soll da mitmachen. Gilt vor allem für grosse Firmen, internationale Firmen, dafür oder dagegen?
Total dagegen.
So gross. Also, das ist grossartig.
Dreimal Nein hat man müssen reinschreiben. Genau. Da ist man auf der richtigen Seite gewesen. Nein, ist eine Zumutung. Hätten wir nie sollen zustimmen. Da können wir jetzt einmal Leute kritisieren, die ich sonst nie kritisiere. Uli Maurer, einer der besten Bundesräte, die wir je gehabt haben, hat da einen Fehler gemacht.
Also gut, es ist natürlich so, dass jetzt vor allem die SP, wo ja der Markus Somi früher ja nicht nur näher war, sondern noch links überholt hat, die ist der gegen und alle anderen sind da dafür. Und ich bin natürlich, eben jetzt, es ist ganz klar, was du gesagt hast, alles, was international ist, tust du bekämpfen. Dabei ist das gerade im Steuergesetz so wichtig, dass die Steueroasen ausgerechnet werden. Dass in Irland ja nicht alle grossen internationalen Firmen hingehen, dort ihre Gewinne dann anhäufen und auf die Art und Weise die Länder betrügen um ihre Steuern. Und wenn die Schweiz jetzt da mitmacht bei 15%, und ich meine, der Streit ist ja von der SP und ganz anderen, die sind nicht dagegen, dass man will. Die wollen einfach das Geld anders verteilen.
Ja, Roger, ich bin ja nicht, du hast das mir einfach unterstellt. Ich sage ja nicht nein, weil die SP, besser gesagt, Jacqueline Badran, die zuerst dafür war und jetzt dagegen ist, weil Jacqueline Badran mir angerufen hat und gesagt, du solltest jetzt da nein stimmen, oder? Sondern ich habe ein anderes Argument. Das erste und das wichtigste Argument ist, und das ist genau da, wo du als klassischer Internationalist meiner Meinung nach einfach weltfremd bist. Es langt nicht, dass man einfach sagt, wir machen eine internationale Lösung und dann ist gut. Man muss sie ja können durchsetzen. Und es ist zurzeit sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner das nie werden umsetzen. Nie und nimmer. Und nachher ist wieder genau die gleiche Lösung wie beim Bankgeheimnis, wo wir uns von den Amerikanern in die Decke spielen und sagen, ja, wir sind so schlimm und uns schämen und so weiter, das Bankgeheimnis aufheben. Und wo ist jetzt das schwarze Geld aus Lateinamerika? Alles in Miami. Das ist der Doppelstandard von den Amerikanern und ich weiss gar kein Problem sonst mit den Amerikanern. Aber das ist etwas, das ich sicher nicht mitmachen würde. Als Schweiz hätte ich sicher gewartet, bis alle wichtigen Länder hier mitmachen. Und Amerika wird nicht mitmachen, die Republikaner im Haus sind dagegen. Es wird jetzt einmal verzögert und bis die Wahlen vorbei sind, ist das völlig unsicher. Deshalb ist es völlig falsch, dass wir hier einseitig schon umsetzen, etwas, was eigentlich die anderen gar noch nicht machen.
Man findet immer ein Argument, um da dagegen zu sein.
Nein, gegen alles, jetzt auf das
eingehen. Nein, ja, ich sage, aber es ist immerhin alle die OECD-Länder, vor allem in Europa, und die Steueroasen in Europa, ich habe vorher Irland erwähnt, wo alle die Apples und wie die alle heißen, ihre Steuern oder ihre Gewinne machen, um ja keine Steuern zu zahlen. Das ist eine Verbesserung und auch in der Schweiz. Und aber jetzt in der Opposition in der Schweiz, du kannst schon sagen, Jacqueline Badran sieht das an. Aber die Tatsache ist, die würde, wenn das abgelehnt wird, mit einem noch schärferen Gesetz kommen. Oder? Das ist ja dann ihre Intention. Also sie wollen es anders verteilen. Aber sie wollen nicht so viel an Kantone geben, dass nicht der Kanton Zug das grosse Geld bekommt. Also wenn das abgelehnt würde, geht es nicht in die Richtung, wo du sagst, dass es nicht gemacht wird, sondern das Geld würde mehr an den Bund oder an andere
Kantone. Nein, das stimmt nicht. Es könnte genau die Gegenteilung richtig gehen. Und das wäre die gute Richtung, dass man nämlich sagt, der Bund hat das gar nicht anzugehen. Das sind klassische kantonale Steuern. Und wenn die OECD-Regelung wirklich mal ratifiziert wird von den Amerikanern, was im Jahr 2077 wird passieren, dann sollen einfach Kantone selber auf die 15% raufgehen. Da geht der Bund überhaupt nichts an. Der Bund sollte sich da auch nicht dürfen beteiligen. Ich finde, diese Lösung hätte ich noch weniger Mühe gehabt, als was man jetzt macht, wo der Bund im Prinzip Kantone erstens schon mal zwingt. Das ist ja eine Steuerharmonisierung, die man da uns aufzwingen lässt aus Paris. Auch das ist... Es ist nicht demokratisch gelaufen. Wir haben so viele Abstimmungen in der Schweiz über Steuerharmonisierung. Volk und Stände haben immer, immer Nein gesagt. Und warum sagen wir jetzt Ja? Weil wir wieder Angst haben vor irgendwelchen Repressalien von Grossmächten. Und seit wann? Also die Schweiz wäre schon lange nicht mehr da, wenn wir uns immer so verhalten hätten, wie du jetzt propagieren oder die Economy Swiss oder der Freisinn, dann gäbe es die Schweiz schon seit dem Jahr 1513 nicht
mehr. Also nur schon der Ausdruck Steuerharmonisierung ist natürlich falls ist ein Mindeststandard. Und 15% Steuern. 15%! Das ist ein absolutes Minimum. Oder wenn man schaut, was du für Steuern zahlst,
was ich... Über das darf man abstimmen.
Ja klar, aber es war ja eine Einigung gewesen. Und dass man das angebracht hat, finde ich toll. Und ich hoffe, dass es durchkommt. Deine Prognose, wird das angenommen oder abgelehnt?
Erstens wird angenommen. Und zweitens, was ist toll, das kommt durch. Hey, Mats Sterner, du hast in der OECD ein Kartell der Hochsteuerländer. Die Länder, die tiefe Steuern haben, sind alles kleine, politisch schwache Länder. Und die werden jetzt kaputt gemacht. Amerika war das einzige Land, das gross ist, das dagegen war. Und jetzt ist einfach das Kartell der Deutschen und der Franzosen, das wir nachhäuseln. Schau, also ehrlich, wenn wir uns so verhalten hätten in den letzten 200-300 Jahren, uns gäbe es nicht mehr.
Markus, die Welt ist anders als in den letzten 200-300 Jahren. Vielleicht hast du es. Nein, komm, das ist ein Unsinn. In der Schweiz gibt es eben nur dann, wenn wir irgendwie dabei sind. Und wenn wir einfach da uns abschotten, immer nein, nein, unseren Nein-Mann, oder der Markus, Somm, dreimal Nein. Ich hoffe am nächsten Wochenende auf dreimal Ja. Die
Schweiz ist von der Schweiz sehr gut gefahren, dass wir in den meisten politischen Grossentwicklungen in Europa nicht mitgemacht haben. Da bist du, glaube ich, einverstanden, oder?
Die Schweiz hat mitgemacht.
Nein, wir sind nicht kommunistisch geworden, wir sind nicht Nazis geworden, wir sind auch nicht mit dem Napoleon gesprungen. Nein, das ist nicht wahr.
Aber man hat sich absichern lassen.
Nein, die Schweiz hat sich immer differenziert. Gut, so ja, überleben wir.
Differenziert, aber hat sich absichern lassen. Neutralität hat nicht einfach gesagt, wir machen, was wir wollen. Okay. Reden wir über den Frauenstreich, oder heisst es, glaube ich, offiziell feministischer Streich? Ganz ein schwieriges Thema. Zwei alte, weiße Männer reden jetzt über so etwas. Können wir überhaupt etwas sagen? Dürfen wir das? Oder sind wir überhaupt legitimiert? Oder werden wir jetzt, wie heisst das, ist das schon Cultural Appropriation oder irgend so etwas in dem Sinn, dass wir uns gar nicht zu dem äußern dürfen?
Persönlich ist mir das völlig egal. Ich rede zu dem, was ich will. Mir ist das egal, ob irgendwelche Leute, die 13 sind, das Gefühl haben, das dürfen wir nicht.
Also, das ist
die Qualität von einem Argument. Und ich muss einfach sagen, ich muss die Leute beglückwünschen, falls sie das wirklich machen und der Streik heisst jetzt feministischer Streik, muss ich sie beglückwünschen zur eigenen Beerdigung, weil dann wird sich das nicht heben. Frauenstreik war ein sehr guter Begriff gewesen, das hat etwas Volkstümliches fast gehabt und hat ja auch einen grossen Erfolg gehabt, immer wieder, hat auch viel mobilisiert, wird wahrscheinlich weiter Leute mobilisieren. Ich will sicher nicht feministisch umtaufen.
Gut, also wir müssen noch schauen, um was es geht. Es ist ja vor allem gegangen um gleiche Lohn bei gleicher Arbeit für Mann und Frau. Da werden also Zahlen umgeboten, vor allem von den Initiantinnen. Das ist ein riesen Unterschied, über 40%, wenn man es richtig rechnet und wirklich in Detail hineingeht, ist es meistens unter 5%. Also das Argument kann jetzt eigentlich nicht mehr lang gebraucht werden. Darum braucht es natürlich auch andere Argumente. Und da kommen vor allem eben Sachen wie 30 bis 35 Stunden Woche und andere linke Anliegen kommen da rein. Und überhaupt das Wort Streich, ist das überhaupt ein Streich? Das ist doch eigentlich ein Event oder eine Demo.
Eine Demonstration
ist, und Demonstrationsrecht genau. In der Schweiz ist Gott sei Dank da, das dürfen die auch machen. Das sollen die auch machen und das wollen wir gar nicht irgendwie da in Frage stellen. Aber es ist nicht einmal ein Warnstreik. Also ein Streik, der immer etwas Konkretes erreichen und hat auf der anderen Seite irgendwie einen Gegner, eben einen Arbeitgeber, der da sich falsch verhalten hat etc. Das ist es nicht. Also ich finde, es ist ein Spektakel und das ist relativ gut. Immer gut timed. Ein paar Monate vor den nationalen Wahlen jetzt.
Ja gut, aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig jetzt viel auslöst. Sie können gut mobilisieren, Gewerkschaften können sowieso gut mobilisieren. Und es ist auch ein Thema, das sehr viele Emotionen erweckt und so weiter. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, die haben sich jetzt zu Tode gewonnen, oder? Das ist doch der Punkt. Du hast vorhin gesagt, der Lohn gäbe eigentlich die meisten Leute und eben gerade auch Arbeitgeber, wenn sie auch weibliche Arbeitgeber sind, die meisten wissen, dass die Lohnunterschiede, die sind nicht mehr so gross und vor allem sind sie meistens sehr leicht zu begründen. Es ist sogar beim Bund so, dass man beim Bund, wo ja wirklich alles macht, damit die Löhne ausgeglichen sind, selbst beim Bund gibt es Unterschiede, wo halt damit zu tun hat, dass Frauen müssen Kinder auf die Welt bringen. Das ist eine biologische Voraussetzung, die man nicht so leicht verändern kann. Vielleicht geht das auch mal noch weg. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Frauenbewegung in der Schweiz und auch die feministische Bewegung, die hat so viel erreicht. Die hat eigentlich alles erreicht. Du hast Töchter, ich habe Töchter. Die Probleme, die unsere Grossmütter vielleicht noch hatten in der Schweiz, die haben wir alle nicht mehr. Und man könnte ja auch mal einmal sagen, hey, jetzt haben wir Erfolg gehabt. Und man könnte ja auch mal einfach das feiern, dann kann man ja immer noch eine Demo machen und sagen, wir haben da gewonnen. Aber dass man immer wieder den Zwang hat und das Gefühl hat, wir müssen jedes Mal wieder so tun, als wären wir im Jahr 1831 und es ist alles ganz, 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 ganz schlimm. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Und ich glaube, das ist ja der Witz von dieser Umfrage, die ist in der Sonntagszeitung, von dieser Studie, von diesen zwei Soziologie-Professorinnen oder Ökonomin und Soziologin. Die meisten jungen Frauen sehen es auch anders.
Also meine oder unsere Tochter, die jüngere Tochter, die hat nie, ich habe mit ihr natürlich im Vorfeld von dieser Sendung auch mit ihr geredet, hat nie das Gefühl gehabt, sie sei jetzt als junge Frau benachteiligt gewesen. Aber wir haben natürlich etwas anderes. Wir haben die Gender-Diskussion aufgekommen ist und LGBTQ wird sehr wichtig sein diese Woche, Transmenschen etc. Alle die werden jetzt inkludiert, nur zwar eine Gruppe nicht.
Was die alten weißen Männer meinen.
Männer generell.
Ja, das haben wir ja nicht nötig. Das ist ja, deshalb finde ich auch, die alten weißen Männer, ich finde das lustig, wenn sie das die ganze Zeit behaupten. Weil das heisst ja immer noch, dass sie uns wahnsinnig ernst nehmen, weil sonst müssen sie uns ja gar nicht bekämpfen. Und letztlich muss ich einmal sagen, also die Leute sollten vielleicht wieder mal Bücher über Anthropologie lesen. Und da geht nicht nur um einen Mann, es geht um Männer, um Frauen. Erfahrung ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es ist eine Gesellschaft, die nur noch das Gefühl hat, die 13- und 14-Jährigen wissen, wie es alles läuft, habe ich das Gefühl, wird Mühe haben, die Zukunft überhaupt noch zu bewältigen.
Also gut, reden wir jetzt über zwei alte, weisse Männer zum Schluss von dieser Sendung. Silvio Berlusconi ist gestorben, 86-jährig, außergewöhnliche Persönlichkeit. Man hat ihn auch schon bezeichnet als Trump vor Trump. So viele Parallelen, darf ich ein paar aufzählen zum Anfang?
Ja, selbstverständlich.
Also gut, angefangen beide im Bauwesen. Ich mag mich erinnern, als ich dort noch Radio 24 gemacht habe, hat dann Milano Due gebaut. Der Trump Tower und vieles andere mehr, wie sein Vater auch. Dann beide bekannt in den Medien. Berlusconi hat Fernsehsender gekauft, die Zeitungen. Trump wird Fernsehstar. Beide sind gross im Sport engagiert gewesen. Berlusconi AC Milan gekauft. Der Golf mal Trump, ein Golfkurs nach dem anderen, mittlerweile hat er 18. Beide mit Beziehungen zur Mafia in Italien und in New York. In New York vor allem auch über Gewerkschaften sind ja mafiös unterwandert. Beide Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehungen. Beide Populisten. Und beide dann am Schluss aufbauen auf all dem und ihrem Milliardärstatus in der Politik und Chef von ihrem Land je. Oder?
Genau.
Hat etwas gefehlt?
Nein, aber es ist meiner Meinung nach eklatanter Unterschied, oder? Das ist spannend.
Es gibt einen eklatanten Unterschied.
Ja, eklatanten Unterschied ist der, ja. Sag du noch. Was?
Dass der Berlusconi, den er verloren hat, hat das akzeptiert und der Trump hat gesagt, die Wahl gleich noch gewonnen.
Gut, aber der Berlusconi, wenn er jetzt nicht älter geworden wäre, wäre er immer wieder angetreten. Und er ist ja lange immer wieder angetreten und hat jetzt auch immer noch das Gefühl gehabt, hey, er hat da noch ein gewichtiges Wort, was nicht unbedingt noch gestimmt hat. Nein, aber was ich wirklich finde, was der grosse Unterschied ist schon, Berlusconi war sehr lange an der Macht und hat meiner Meinung nach unglaublich wenig erreicht. Er hat das Land Italien ist ein Land, wo ich glaube, wir beide wahnsinnig gerne haben, aber eigentlich politisch hat er nicht die wichtigen Reformen durchgebracht und so weiter. Donald Trump hat eigentlich auch nichts erreicht in diesen 4 Jahren. Danke. Aber er hat die Republikaner, seine Partei, und das ist eine ganz wichtige Partei, total fundamental verändert, auf eine gute Art, in eine richtige Richtung, wo der ganze Westen erschüttert, nämlich eigentlich die Anti-Establishment-Bewegung hat natürlich der Trump in die Republikanische Partei hineingebracht. Die bringen es auch nicht mehr raus. Das merkt man ja jetzt, oder? Dass sie, ich meine, es ist ja brutal für das Establishment, ist es eigentlich brutal, dass sie der Dissent ist, der durchaus sehr viele Sachen inhaltlich praktisch Trump ist, jetzt der Kandidat geworden ist vom Establishment. Das zeigt, wie stark die Republikaner verändert worden sind vom Donald Trump, einem der interessantesten Politiker, was immer noch gibt.
Gut, also das ist jetzt die Rede über Trump. Wir reden jetzt gerade über Trump. Es gibt noch einen möglichen Unterschied, dass der Berlusconi ist im Spital gestorben, der Trump vielleicht im Gefängnis. Reden wir über die Ansetzung in ein paar Sekunden.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also die Untersuchung wegen diesen Geheimakten, die er da mitzügelt hat, abzügelt hat aus Washington, hat so eine Nachlage gefügt, über 30 Punkte. Und dann der Espionageakt, der Spionageakt also, dass man Sachen hat, die Amerika kann schaden, Justizbehinderung und vieles mehr. Alles ist viel schlimmer, als man befürchtet hat. Der Bill Barr, sein langer und langjähriger ehemaliger Justizminister, gesagt, das ist jetzt eine ganz ernste Geschichte. Und wenn wir jetzt anschauen, was die Anklagepunkte im Maximum könnten auslösen, hast du gerade nachgelesen, wie viele Jahre Gefängnis?
Ja, ganz ziemlich viel.
Ich weiss nicht, wie viel,
10 Jahre, glaube
ich. 240.
Ja gut, okay.
Das wird er wahrscheinlich ein bisschen absitzen.
Das wird er nicht überleben. Aber Punkt ist erstens, kannst du den Dershowitz nachlesen, den ich auch sehr ernst nehme. Eben, es gibt einen Punkt, der sehr ernst ist, nämlich eine Aufnahme von Trump, wo er selber sagt, im Prinzip, ich hätte das können deklassifizieren und habe es nicht gemacht. Und nachher weiss man nicht genau, was er denn mit diesen Unterlagen macht. Ob er sie nachher anderen Leuten, also dritten Leuten, gezeigt hat. Und das wäre ein riesen Problem für ihn, um seine Verteidigung überhaupt noch zu machen. Sonst sind viele Sachen, die sehr übertrieben sind. Aber punktuell hast du also vollkommen recht, und Barr sowieso, einer der besten Justizminister, die es je gegeben hat in Amerika, hat auch recht. Es ist sehr viel ernster als der Mickey Mouse Blödsinn aus New York von Alvin Bragg, das ist klar.
Also man hat gesehen, er hat das überall gehortet, im Badzimmer, in der Dusche, im Ballsaal, hat Dokumente umgezeigt, andere Leute gesagt, ah, das sind keine Dokumente, aber darfst nicht genau
anschauen. Ein Fall,
der dokumentiert ist.
Ein Fall, ja, die anderen weiß man nicht.
Und jetzt frage ich dich nochmal, als der Trump-Spezialist von Mitteleuropa mindestens, warum hat er das echt gemacht? Was ist die Motivation gewesen? Tausende von Dokumenten.
Ich glaube, ist ganz einfach.
Was?
Es ist genau da, wo ich mir jetzt wahrscheinlich auch das Bein stellt, oder? Dass er, das wissen wir beide sehr gut, Trump hat ein wahnsinniges Bedürfnis zu zeigen, er ist der Grösste. Oder? Und ein guter Freund von mir war mal in seinem Büro gewesen, im Trump Tower, der ist ja voll mit allem Seich. Also wenn du irgendwie mit 15 mal irgendeinen Marathon gewonnen hast, irgendwie in der Mittelschule, ja, oder irgendwie im Jungfeld.
Ping-Pong-Meister,
und ich kann euch alle versichern, im Büro von Roger Schawinski sehe ich keine solche Urkunde, hat andere Urkunden. Aber beim Trump ist jeder Seich drin. Also wirklich, wenn er eben irgendwie, ich weiss auch nicht, im Frauenturnen mal zugeschaut hat und einen Kranz bekommen hat, dann ist das dokumentiert. Ja. Nein, der will aufschneiden. Und genau das ist ihm jetzt im Prinzip zum Verhängnis geworden. Er hat auch einfach die Dokumente wollen, weil er dann kann sagen, ich kann nicht an dir, und weiss, ich weiss es gar nicht.
Ein Blöffer!
Genau. Ist ein Blöffer, ja.
Ein Blöffer.
Aber das hat mir sagen, bestritten.
Ich bin noch mächtig, ich bin zwar nicht mehr Präsident, aber ich weiss so viel mehr als ihr anderen. Und das sind ja gestohlene Dokumente, weil die gehören ja nicht ihm. Er hat ja nichts dafür mitnehmen, er hat auch nicht dürfen.
Nein, das ist umstritten.
Man darf keine
Büste
nehmen aus dem Oval Office.
Nein, es gibt den Presidential Record Act. Nein, das ist nicht wahr. Es ist nicht einfach. Aber der Punkt ist, das Hauptproblem ist, dass er eine Vorladung hat, er müsse jetzt das Zeug rausrücken und dann rückt er einen Teil raus und einen anderen Teil nicht.
Und seine Anwälte sagen, er hätte alles rausgegeben.
Genau, und das ist wirklich das Problem. Da muss er gut erklären, warum er das gemacht hat. Aber ich bleibe dabei. Oder? Der Punkt ist, andere haben das genauso gemacht. Der grosse Unterschied beim Trump ist, dass er noch ein Kalb macht und anstatt, dass er einfach alles zurückgibt, tut er noch ein riesen Theater ablassen, wo nachher die anderen auch provoziert und nachher könnt ihr natürlich nachher mit der ganzen Härte vom Gesetz einfahren. Deshalb bist du da total selber schuld. Das hätte er alles können vermeiden, wäre kein Problem gewesen.
Aber warum? Eben nochmal, aber er ist ein Bluffer etc. Und dann fragt man sich hinterher, und ich glaube auch die Republikaner, weil die Republikaner, wo das rausgekommen ist, dass die Anklage kommt, haben alle gesagt, hey, das ist eben ein Justizdepartement, das ist als politische Waffe benutzt worden, wo man dann hat können lesen, sind viele verschrocken, haben gesagt, wow. Und wo man die Bilder gesehen hat, wow, das ist viel schlimmer.
Ja,
und
aber drum, es ist immer noch zu wenig schlimm. Weißt, es ist letztlich, ist natürlich völlig klar, es ist völlig richtig. Zwar hat der Sonderermittler, der hat das wahrscheinlich selber entschieden, aber das Justizministerium hätte natürlich können sagen, wir machen es nicht. Und das Intelligenzjustizministerium hat gesagt, wir können doch nicht jetzt eine Untersuchung, eine Anklage zulassen gegen einen, der antritt zu der Präsidentschaftswahl. Das geht nicht. Da müssen ganz schwerwiegende Sachen sein. Und so schwerwiegend ist es dann eben auch wieder nicht. Wenn man es vergleicht mit Richard Nixon zum Beispiel, Richard Nixon ist ganz etwas anderes vorgelegen. Der hat bestochen, der hat Sachen gemacht, wo alles kriminell war. Und das, was jetzt der Trump gemacht hat, ist im Vergleich zu Richard Nixon, ist das eben gleich eine Bagatelle.
Es ist
Das ist ein Grundsatz. Nein, jetzt warte schnell. Das ist ganz wichtig. In einer Demokratie ist auch wichtig, dass man wahnsinnig Hemmungen hat, das Justizsystem gegen politische Rivalen in Anschlag zu bringen. Und das macht Biden und die Demokraten jetzt schon seit 5-6 Jahren ohne Hemmungen. Und das ist gefährlich.
Also gut, in Amerika gibt es einen wichtigeren Grundsatz. Nobody is above the law. Und Leute, die Geheimakten rausgenommen haben.
Das stimmt ja nicht.
Tausendmal weniger als Donald Trump sind im Gefängnis gelandet.
Ja, aber Hillary Clinton auch nicht. Und die hat auch huere viel geheime Akten und sie war nicht einmal Präsident gewesen. Behalten und dann vernichtet. Und wir wissen nicht einmal, was sie vernichtet hat.
Also erstens weiss man dort nicht, sind das überhaupt Geheimakten gewesen? Im Gegensatz zu diesen Top-Secret-Sachen, die man da sieht. Und die Frage ist natürlich, das ist noch der Joke von ganz. Weil der Donald Trump hat aufgrund von dem, was Hillary gemacht hat, lock her up, die muss ins Gefängnis gehen, etc. Und hat sie auf diese Art und Weise besiegt. Oder am Schluss, weil der Comey noch 10 Tage vor der Wahl hat er gesagt, die Untersuchung muss nochmal lanciert werden. Und dann hat er wirklich, gerade am Schluss ist er noch durchgeschlafen, etc. Und jetzt macht er genau das Gleiche. Ja, noch viel schlimmer.
Aber das Problem ist, dass Hillary Clinton genau aus dem Grund nämlich nicht untersucht worden ist, weil der Comey selber
gesagt
hat. Der Comey hat nachher gesagt, kein vernünftiger Staatsanwalt würde das weiter verfolgen. Er hat gesagt, das ist eine Katastrophe, was sie gemacht hat. Das ist grob fahrlässig gewesen. Hat er alles gesagt.
Katastrophe hat er nicht gesagt.
Grob fahrlässig hat er gesagt. Und hat nachher gesagt, aber kein vernünftiger Staatsanwalt tut das weiterverfolgen. Und beim Donald Trump würde auch kein vernünftiger Staatsanwalt jetzt vor einer Präsidentschaftswahl so etwas weiterverfolgen, sondern man würde sagen, hört mal, wir haben Wahlen, das Volk soll selber entscheiden. Das ist brandgefährlich, vor allem wenn gleichzeitig beim Joe Biden jetzt auch rauskommt, dass er möglicherweise bestochen worden ist. 5 Millionen hat er vielleicht von Ukraine bekommen. Das wird jetzt auch untersucht und ob es stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle, Roger. Weil es nämlich jetzt 1,5 Jahre lang werden die Republikaner im Repräsentantenhaus alles machen, dass man das untersucht. Sie werden dann genauso bedrängen, wie jetzt der Trump bedrängt wird. Und das führt dazu, dass man nicht mehr wählen tut in Amerika, sondern nur noch über die Justiz eigentlich politische Entscheidungen durchsetzt.
Also der schlimmste Satz, den er jetzt seit langem gesagt hat, es kommt nicht darauf an, ob es gemacht hat oder nicht. Natürlich kommt es darauf an, ob es gemacht hat. Und wenn es Joe Biden nicht gemacht hat, wenn es nicht bewiesen werden kann, wie im Fall von Donald Trump, ist das ganz etwas anderes. Aber die Situation, jetzt rede ich auch ein bisschen.
Ja,
ich meine, 80% ist ein bisschen höher. Gib mir doch 25% Chance. Also gut, für den Donald Trump gibt es jetzt eben, das ist ja das Interessante, ähnlich wie beim Netanyahu in Israel, nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Weiße Haus oder das Gefängnis. Und darum ist er unter anderem auch antreten. Weil er genau weiss, wenn er die Wahlen nicht gönnt, dann geht er ins Gefängnis. Und das ist verheerend, dass so jemand, der solche Sachen macht, wo jeder andere Staatsbürger schon lang, während Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, im Gefängnis ist. Und es kommen noch weitere Verfahren, wegen dem 6. Januar, wegen der Wahl oder der Versuch, versuchten Wahlfälschungen in Georgia. Kommen wir noch dazu, dass so einer dann sollte Chef sein von der wichtigsten, grössten Nation der Welt. Das ist wirklich höchst fragwürdig.
Und ist denn besser, wenn ein Präsident ist wie der Joe Biden, wo ein starker Verdacht ist, dass seine Familie sehr viel Geld verdient hat, einfach mit seinem Namen, und dass er wahrscheinlich sogar bestochen worden ist. Aber der Punkt ist, und deshalb muss ich das berichtigen, ich habe nicht gesagt, es ist egal, ob es gemacht hat oder nicht. Nein, lass jetzt mal. Aber anders gemeint. Der Punkt ist der, wir haben jetzt 1,5 Jahre juristische Auseinandersetzungen, nämlich wegen Trump und wegen Biden. Bei beiden. So macht man Demokratie zur Sau. Das ist da, was man nicht machen darf. Man darf solche Sachen machen, nur wenn zum Beispiel beim Trump völlig klar ist, ja, der hat irgendjemand umgebracht oder hat jemand vergewaltigt oder hat wirklich ganz, ganz stark und gibt ganz einen starken Verdacht darauf, dass er bestochen hat und so weiter. Dann macht man so etwas. Und sonst tut man aus politischen Gründen sagen, hey, den tun wir jetzt nicht verfolgen. Genauso wie man es bei Hillary Clinton gemacht hat. Und ich kann dir einfach sagen, der Punkt ist, Roger, der Punkt ist, das Land, nein, das Land kommt so, ist gleich, das Land kommt nie mehr zur Ruhe. Weil sobald das Republikaner an der Macht sind, musst du schauen, was mit den Demokraten passiert. Da wird ein Demokrat nach dem anderen vor Gericht sagen, weil die Demokraten haben es vorgemacht. Gut. Sie haben 3 Jahre lang untersucht, ob der andere ein Agent ist von Putin. Nichts bewiesen, nichts ist rausgekommen. Das ist eine Art, wie man Demokratie zur Sau machen kann. Und das machen Demokraten und nicht Republikaner.
Also, einfach zu sagen, der Donald Trump ist angeklagt worden von einem Staatsanwalt, vom Justizdepartement etc. gegen Joe Biden, liegt überhaupt nicht vor. Nicht einmal gegen den Hunter Biden, den man bringen will, ist irgendein Nachklage. Und es geht eigentlich dort um 2 Sachen. A, er sei korrupt gewesen. Okay, wenn er schuldig ist, soll er in die Kiste gehen. Und B, er hatte Waffen gehabt, die er nicht angemeldet hat. Okay, da kann man ihn verurteilen. Aber jetzt das gleichzusetzen, finde ich grotesk. Markus, jetzt, wir sind am Schluss von der Sendung. Morgen muss Donald Trump in Miami antreten. Er hat schon Drohungen gemacht und auch seine Frau da aus Arizona, die verloren hat, Frau Lake, die dann verloren hat, hat gesagt, wir haben ja 75 Millionen bei den Republikanern und wir sind alle bei der NRA, haben also Waffen, sind Waffenträger, hat das schon ein bisschen angekündigt. Was passiert morgen?
Nichts, gar nicht. Das ist ja so ein dummes Zeug.
Ja,
also die Warnungen vor dem Bürgerkrieg. Also wer gewalttätig ist, sind die Linken und nicht die Rechten.
Die haben zum 6. Januar gemacht. Am
6. Januar sind weniger Leute gestorben als bei allen Demonstrationen von Black Lives Matter, nein, wo kein demokratischer Politiker sich distanziert hat. Aber ich sage es nein, Roger, einfach damit du ein bisschen ausgewogener...
Markus, lass doch mich einmal reden.
Nein, aber ich bin noch nicht fertig.
Nein, aber du redest ja die 80% von der Zeit.
Nein, nur 30%.
Ich muss sagen, alle wichtigen Demokraten haben gesagt, auch bei den Demonstrationen bei Black Lives Matter, wenn Gesetze verletzt werden, müssen die Leute bestraft werden.
Ist niemand bestraft worden.
Ja, die man gefunden hat.
Ist niemand bestraft worden. Nein, Roger, das ist nicht wahr. Kannst du nachlesen. Aber der Punkt ist nicht der. Der Punkt ist doch, eine Demokratie geht zur Sau, wenn man nur noch über die Staatsanwälte miteinander verkehrt.
Eine Demokratie geht zur Sau, wenn Leute...
Das ist etwas, was du jetzt verteidigst und es kommt dem Land nicht gut.
Gut, eine Demokratie geht zur Sau, wenn Leute wie Berlusconi und Trump an die Macht kommen. Das sind korrupte Menschen, die schaffen...
Wenn du nicht damit kannst umgehen, nein, dass halt der Wähler sagt, da kommt jetzt jemand, der mir dir nicht passt. Das ist der Punkt.
Nein.
Das hat den Leuten nicht gepasst. Beim Trump ist es einfach bis jetzt so. Obwohl seit 6 Jahren deine Seite sagt, ja, das ist ein Verbrecher, das ist kriminell. Bis jetzt ist noch nie etwas bewiesen worden und auch jetzt ist er nur angeklagt.
Gut, also er ist immerhin, man hat mehrere Anklagen gegen seine Firmen, hat schon jene Gerichtsverfahren, Trump University hat 20 Millionen müssen zahlen, weil er die Leute betrogen hat. Also wir können gar nicht alles aufzählen etc. Aber machen wir mal da Schluss und reden nächste Woche wieder und dann schauen, was sich bis dann tut. Jetzt viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der EMI. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.